Ich will aber nicht. Diejenigen, die von euch selbst auch Kinder großgezogen haben, wissen, wo wir diesen Satz einordnen können. Die Marlene mit ihren Enkeln erlebt es vielleicht gerade. Ich weiß nicht, ob deine Enkel schon in dieser Phase sind. Wir nennen diese Phase die Trotzphase. Und ja, wir vergleichen das vielleicht oder wir haben dann so ein Bild vor Augen, dass man vielleicht noch die Arme verschränkt und sagt, ich will aber nicht. Und wenn ich zurückdenke, als ich klein war, da hat meine Mutter immer zu mir gesagt, wenn ich so trotzig wurde, dir wachsen ja schon richtig Hörner aus der Stirn, aus dem Kopf. Das fand ich natürlich erst recht blöd. Da war ich noch saurer auf meine Mutter. Aber wir alle kennen das sicherlich. Entweder weil wir selber Kinder großgezogen haben oder weil sie uns an anderer Stelle begegnen, die Trotzphasen. Wenn ein Kind störrisch ist, stur, trotzig, bockig, sagen wir auch gerne. Deshalb die Hörner von dem Bock, die da durch den Kopf wachsen. Wir wachsen damit auf, dass Trotz etwas Schlechtes ist. Das war zumindest mein Gefühl, wenn meine Mutter das zu mir gesagt hat, es ist nicht gut, so trotzig und bockig zu sein. Und ich glaube, das ist auch das, was wir eigentlich dann unser Leben lang mit dem Wort Trotz verbinden. Aber trotzig sein ist gar nicht nur was Schlechtes, ist gar nicht nur negativ. Denn wer trotzig ist, der merkt auch noch was ganz anderes, nämlich dass er einen Willen hat. Er weiß, was er will oder was er eben auch nicht will. Und ich habe mal gegoogelt, wie man das heute so macht. Und bei Wikipedia ist das Wort Trotz folgendermaßen erklärt. Trotz ist ein Verhalten des Widerstands, das sich in hartnäckigem, oft auch von heftigen Gefühlsausbrüchen begleitetem Beharren auf einer Meinung und manchmal auch auf einem Recht, entweder zu Recht oder auch nur vermeintliches Recht, äußert. Und der Begriff Trotz steht eigentlich eben für Widerstand, für Feindseligkeit, Herausforderung, kommt aber aus dem Frühneuhochdeutschen und dort hat es eine ganz positive Bedeutung, nämlich Unerschrockenheit, Mut. Das heißt, es war ursprünglich gar nicht so negativ behaftet, sondern es galt allgemein als Gegenwehr, ja und sogar Standhaftigkeit. Und manchmal spüren wir noch etwas davon in alten Redewendungen wie zum Beispiel Schutz und Trutz bieten oder ja, Trutz dann eher wie so ein Schutzwall aufzubauen. Aber in Bezug auf kindliches Verhalten wird der Begriff eben traditionell negativ verstanden, aber nicht im wissenschaftlichen Diskurs. Soweit Wikipedia. Jetzt soll ein Kind lernen in einer Trotzphase, dass man eben nicht unendlich an seiner eigenen Meinung festhalten kann. Vor allen Dingen dann, wenn es unsinnig ist oder wenn es nicht hilfreich ist oder auch nicht fair. Aber dieser erste Moment des Trotzes, dieses Nö, Moment mal, das will ich so nicht. Das lasse ich jetzt nicht. Das kann was ganz Wertvolles sein und was Positives, auch im Glauben. Ich möchte fast sagen, dass der Trotz, wenn er geläutert ist, wenn er vom Heiligen Geist angetrieben ist, dass er sogar etwas Göttliches hat. Die Impulspost heißt ja, Gott spricht, ich bin da trotzdem. Wir suchen Gott gerade auch in diesen Zeiten, die so schlimm sind, die wirklich unseren Glauben erschüttern. Und Gott sagt, ich bin trotzdem da, auch wenn du mich nicht siehst, auch wenn du mich nicht spüren kannst. Gott trotzt all dieser Dinge, die in dieser Welt passieren. Er trotzt auch der Sünde. Gott steht über all dem. Er hält fest an seinem Heilsplan. Er hält fest an seiner Barmherzigkeit für uns Menschen. Gott sagt, ich bin und bleibe da für dich. Ich ändere mich nicht. Fast so, als wolle Gott die Arme verschränken und sagen, du kannst noch so oft mich anklagen, du kannst noch so oft mir zürnen, du kannst noch so oft fragen, warum, wieso, weshalb, wozu. Ich bin, der ich bin und ich bleibe, der ich bin, gestern, heute und in Ewigkeit. Ja, Gott ist auf eine positive Weise trotzig. Er ist stur, standhaft in seiner Liebe und in seiner Barmherzigkeit. Nicht zu Unrecht, sondern zu Recht. Zum Glück, Gott sei Dank. Und interessanterweise spiegeln gläubige Menschen diese geläuterte Eigenschaft Gottes auch wider. Denn auch Menschen, die an Gott glauben, können stur sein in ihrem Glauben, können festhalten an Gott und beständig sein, auch wenn sie scheinbar vielleicht keinen Grund dazu haben. Und ich finde Psalm 73, aus dem wir vorhin zusammen ein paar Verse gelesen haben, bringt das richtig schön zum Ausdruck. Deshalb möchte ich uns diesen Psalm einmal vorlesen. Und zwar in der Übersetzung der Guten Nachricht. Es ist ein Lied Asafs. Ich weiß es. Gott ist gut zu Israel, zu allen, die ihm mit ganzem Herzen gehorchen. Doch beinahe wäre ich irre geworden. Ich wäre um ein Haar zu Fall gekommen. Ich war eifersüchtig auf die Menschen, die nicht nach dem Willen Gottes fragen, denn ich sah, dass es ihnen so gut geht. Ihr Leben lang kennen sie keine Krankheit, gesund sind sie und wohlgenährt. Sie verbringen ihre Tage ohne Sorgen und müssen sich nicht quälen wie andere Leute. Ihren Hochmut tragen sie zur Schau wie einen Schmuck, ihre Gewalttätigkeit wie ein kostbares Kleid. Ihr Luxusleben verführt sie zur Sünde. Ihr Herz quillt über von bösen Plänen. Ihre Reden sind voll von Spott und Verleumdung. Mit großen Worten schüchtern sie die Leute ein. Sie reißen das Maul auf und lästern den Himmel. Ihre böse Zunge verschont nichts auf der Erde. Darum läuft das Volk Gottes ihnen nach und lauscht begierig auf ihr Geschwätz. Gott merkt ja doch nichts, sagen sie. Was weiß denn der da oben von dem, was hier vor sich geht? So sind sie alle, die Gott verachten. Sie häufen Macht und Reichtum an und haben immer Glück. Es war ganz umsonst, Herr, dass ich mir ein reines Gewissen bewahre und wieder meine Unschuld bewies. Ich werde ja trotzdem täglich gepeinigt. Ständig bin ich vom Unglück verfolgt. Aber wenn ich so reden wollte wie sie, würde ich alle verraten, die zu dir gehören. Ich mühe mich ab, um das alles zu verstehen, aber es schien mir ganz unmöglich. Doch dann kam ich in dein Heiligtum. Da erkannte ich, wie es mit ihnen ausgeht. Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden, du verblendest sie, damit sie stürzen. Ganz plötzlich ist es aus mit ihnen. Sie alle nehmen ein Ende mit Schrecken. Herr, wenn du aufstehst, verschwinden sie wie die Bilder eines Traums beim Erwachen. Als ich verbittert war und innerlich zerrissen, da hatte ich den Verstand verloren. Wie ein Stück Vieh stand ich vor dir. Und dennoch, trotzdem gehöre ich zu dir. Du hast meine Hand ergriffen und hältst mich. Du leitest mich nach deinem Plan und holst mich am Ende in deine Herrlichkeit. Wer im Himmel könnte mir helfen, wenn nicht du? Was soll ich mir noch wünschen auf der Erde? Ich hab doch dich. Auch wenn ich Leib und Leben verliere, du, Gott, hältst mich. Du bleibst mir für immer. Wer sich von dir entfernt, geht zugrunde. Wer dir untreu wird, den vernichtest du. Ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn. Dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Ich will weiter sagen, was du getan hast. Ich finde, hier wird schön deutlich, wie bedrängt der Psalmbeter ist, wie er wirklich in die Mangel genommen wird durch das, was er sieht. Und er hat das Gefühl, es bringt gar nichts, an Gott festzuhalten. Es bringt gar nichts, mein Gewissen reinzuhalten, mich nach den Geboten Gottes auszurichten. Und dann geht er in den Tempel, so wie ihr heute hier in die Kirche gekommen seid. Er geht an einen heiligen Ort. Er geht in die Stille. Er betet. Und in der Stille spricht Gott zu ihm. Er spürt Gottes Gegenwart. Und er merkt, ich weiß, was ich an dir habe. Ich möchte dich nicht loslassen. Ich will an dir festhalten. Auch wenn die Leute mich verlachen und verspotten, ich bleib dran an dir. Ich weiß, so steht's im ersten Vers, ich weiß, Gott ist gut zu Israel. Jetzt gerade wird Israel so heftig angegriffen. Aber wir wollen trotzdem festhalten daran, dass Gott ein Gott ist, der gut ist. Und der auch mitten in diesem Krieg wirken kann. Da, wo Menschen sich ihm öffnen und an ihm dranbleiben, zu ihm flehen, eben mitten in der Bedrängnis. Spürt ihr die Kraft, die in diesem mutigen und trotzigen Glaubensbekenntnis mitschwingt? In diesem Dennoch bleibe ich stets an dir. Ich halte fest an dir. Da steckt so viel Kraft drin, wie in dem Trotz eines Kindes. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, das heißt, wenn es mir seelisch nicht gut geht und mir alles Materielle genommen wird, will ich trotzdem an dir festhalten. Trotzdem. Wir tun gut daran, diesen göttlichen Trotz zu leben, an Gott festzuhalten, so wie er an uns festhält. Und die Bibel ermutigt uns auch immer wieder, gerade in schwierigen, herausfordernden Zeiten, an Gott festzuhalten. Es heißt in der Bibel, darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Wie oft sind wir herausgefordert und versucht, kommen in Verlockung, in Versuchung, den Glauben wegzuwerfen, zu sagen, es hat doch alles keinen Sinn. Wie oft begegnet mir das, diese Hoffnungslosigkeit? Und dann aufzustehen und sagen, und jetzt erst recht. Jetzt bleibe ich erst recht an Gott dran und ich werde weiter morgens beten und ich werde weiter morgens die Losung lesen und ich werde weiter in der Bibel lesen, ich werde weiter in die Gemeinde gehen. Auch wenn ich nicht verstehe, warum Gott es zugelassen hat. Hier den Krieg, dort den Krieg. Auch wenn ich nicht verstehe, warum Menschen sich immer wieder für das Böse öffnen. Ich will daran festhalten, dass Gott gut ist, dass er gerecht ist, dass er barmherzig ist. Wir sind oft dazu verführt, unseren Glauben wegzuwerfen, aber Gott sagt, mach es nicht. Wirf deinen Glauben nicht weg, wirf dein Vertrauen nicht weg, bleib an mir dran. Auch im Brief an die Hebräer lesen wir im 10. Kapitel, gedenkt der früheren Tage, an denen ihr, die ihr erleuchtet wurdet, erduldet habt den großen Kampf des Leidens, in dem ihr zum Teil selbst durch Schmähungen und Bedrängnisse zum Schauspiel geworden seid. Zum Teil hattet ihr Gemeinschaft mit denen, welchen es so erging. Denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzt. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Das heißt, zu diesem göttlichen Trotz oder Trutz müssen auch Glaube und Vertrauen und vor allen Dingen Geduld hinzukommen. Dann wird daraus auch Standhaftigkeit und Treue und Widerstandsfähigkeit. Auch Paulus hat es erlebt, das haben wir in der Schriftlesung vorhin gehört, aus dem 1. Korintherbrief. Und einige waren von euch vielleicht auch an unseren Ausflug erinnert, als ich die Schriftlesung vorgelesen habe. Erinnert an unseren Ausflug am Samstag zum Hoffnungszentrum von Open Doors in Kelkheim. Was haben wir da für Geschichten gehört von Brüdern und Schwestern, von Christen, die so hart verfolgt werden, um ihres Glaubens willen. Und wir geben auf, weil wir nichts fühlen von Gottes Trost, von seiner Gegenwart in dieser Welt, von seinem Segen. Ich denke, euch ging es vielleicht ähnlich wie mir, wenn wir mit den Leiden unserer Geschwister in der Welt konfrontiert werden. Man schämt sich ein bisschen für den eigenen Kleinglauben, für die eigene Hoffnungslosigkeit, denn es geht uns im Vergleich so gut. Aber ich glaube, genau das ist die Gefahr. Die Gefahr für uns. Wenn wir an Bedrängnisse denken, die den Glauben läutern, dann denken wir an Verfolgung. Wir denken eben an die Geschichten, die wir gehört haben, dass Menschen in Gefängnisse geworfen werden, dass sie wirklich verfolgt werden, dass ihr Ruf beschmutzt wird, dass eingebrochen wird in ihre Häuser und Grundstücke, dass sie vielleicht sogar getötet werden oder verletzt werden. Aber es gibt auch eine andere Gefahr für unseren Glauben. Und das ist nicht Verfolgung oder Krieg oder Bedrängnis. Ich glaube, eine größere Gefahr für unseren Glauben hier in Deutschland, in Europa oder in der westlichen Welt ist der Wohlstand und die Bequemlichkeit. Wir werden schnell träge in dem, was wir glauben oder worum wir bitten, weil wir alles haben. Wir verlernen Gott etwas zuzutrauen. In einer medizinisch gut ausgestatteten Welt verlernen wir, Gott um Heilung zu bitten und ihm auch für Heilung zu vertrauen. In einer von Wissen überschütteten Welt verlernen wir, Gott um Rat zu fragen und seine Weisheit höher zu achten. In einer von Lebensmitteln überreichen Nation verlernen wir, um unser täglich Brot zu bitten. Manchmal denke ich, der Wohlstand ist für unseren Glauben eine größere Gefahr als die Bedrängnis. Die Bedrängnis macht uns stark, trotzig, treu. Aber der Wohlstand verblendet uns, er lähmt uns, er lullt uns ein, er lässt uns glauben, alles ist in Ordnung, alles nur halb so schlimm. Aber bitte versteht mich nicht falsch, ich selber wohne ja in diesem Land und ich selber lebe auch im Wohlstand. Es geht mir sehr, sehr gut. Es geht nicht darum, den ganzen Wohlstand aufzugeben, obwohl für manche vielleicht doch. Ich bitte Gott immer wieder, mach mich bereit, auch alles loszulassen. Mein Herz nicht zu hängen an Haus, an Gehalt, an alles, was ich hier habe. Ich glaube aber, dass es in erster Linie nicht darum geht, alles wirklich loszulassen, zu verlassen, sondern sich dieser Gefahr bewusst zu sein. Und jeden Morgen, jeden Tag unser Herz zu reinigen von dieser Gefahr und nüchtern zu bleiben, wach zu bleiben, so wie es auch in der Bibel steht. Da heißt es im 1. Petrusbrief, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlingt. Dem widersteht fest, ich sage heute auch mal trotzig im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen. Das soll uns keine Angst machen, sondern das soll uns anregen, dennoch zu sagen, trotzig zu sein, auch im Glauben als Christen. Der Teufel, der brüllt wie ein Löwe. Aber er ist kein Löwe. Er ist nicht mächtig wie ein Löwe. Nur Jesus Christus ist der Löwe von Juda, der wirklich die Macht hat und die Kraft, der überwunden hat, der den Sieg davongetragen hat. Der Teufel versucht, Jesus zu kopieren. Der Teufel versucht auch wie ein Löwe zu brüllen und mächtig zu sein. Aber er ist nicht so mächtig wie Jesus. Jesus hat den Teufel überwunden am Kreuz von Golgatha. Und das darf uns Mut machen, dass diese Kraft des Überwindens auch in uns lebt, dass der Heilige Geist uns die Kraft gibt, Gott treu zu sein, Jesus treu zu sein, zu Jesus aufzuschauen, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Von ihm können wir lernen, was es heißt, trotzig zu sein im Glauben, mutig, standhaft zu sein, auch wenn unser Glaube angefochten wird. Ich bin auch überzeugt davon, so habe ich es immer wieder erfahren, dass Gott uns auch Phasen der Ruhe und der Erholung schenkt. Wir müssen nicht ständig kämpfen, aber manchmal müssen wir geistlich kämpfen und treu im Gebet bleiben. Und letzten Endes verdanken wir es auch seiner Gnade, wenn wir dranbleiben im Glauben, wenn wir treu bleiben, wenn wir immer wieder umkehren zu ihm, wenn wir immer wieder zur Buße geführt werden, immer wieder an sein Herz gezogen werden. So wie Jesus zu Petrus gesagt hat, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. So dürfen wir das auch für uns selbst in Anspruch nehmen und darauf vertrauen, dass Jesus auch für uns betet, dass unser Glaube in all diesen Schrecken, in dieser Finsternis dieser Welt nicht aufhört, sondern dass er bestehen bleibt, dass er geläutert wird. Es ist Gnade, wenn wir im Glauben trotzig an Gott dranbleiben und sagen, wir bleiben dir treu, trotzdem. Es ist Gnade. Amen.